habe wirklich sehr, sehr tolle, sehr enge Leute um mich herum, habe ein Top-Verhältnis zu meinen Eltern und so weiter. Und trotzdem gibt es dann so Momente, wo ich da sitze und denke, also keine Ahnung, ob das jetzt komisch ist, aber dass ich mich wirklich einsam fühle.
Und ich weiß, dass es ja auch ein Tool der Freiheit ist, des Freiheitsempfindens, dass man eben auch schlechte Laune aushalten kann und starke Kritik um einen herum aushalten kann. Aber mir ist das noch nicht gegeben. Da muss ich noch dran arbeiten.
Du bist unsterblich und es ist irgendwie alles auch so egaler. Das ist eine Leichtigkeit, wo ich manchmal denke, schade, da wäre cool, wenn du dir ein bisschen mehr von diesem Kind, das du mal warst, bewahrt hättest.
Also ich sag's dir mal zum ersten Mal ganz offen, ich bin froh, dass meine Kindheit vorbei ist. Ich bin froh, dass so frühe Jahre vorbei sind. Ich fühle mich so viel besser jetzt. Ich fühle mich viel geheilter, ganz klar.
Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
Leon.
Atze.
Du fleißiger Mensch.
Du hast mal gesagt, du magst das, wenn ein Plan aufgeht. Und jetzt für mich geht heute ein Plan auf. Und zwar in vielerlei Hinsicht, weil wir haben versprochen, es lohnt sich, wenn man hier diesen Podcast abonniert, weil es diese Woche noch ein kleines Betthupferl obendrauf gibt Richtung Ende der Woche. Und das ist hiermit jetzt eingelöst. Das ist der eine Plan.
Ja.
Der andere Plan ist, als wir vor jetzt über 3 Jahren gestartet sind mit der ganzen Gefühlsreise.
Ja.
Da, ich weiß gar nicht, ob ich das mal so erzählt habe, da war natürlich bei mir im Lehrerhaushalt mit Atze Schröder jetzt und der ist doch der von RTL und so, da wollte man mich ja eigentlich standesrechtlich erschießen oder mindestens enterben.
Ja.
Und auch dieser Plan ist irgendwie aufgegangen, weil, das haben wir so ein bisschen hinten überkippen lassen, aber vor, ich weiß nicht, 3-4 Wochen oder sowas kam so im Nebensatz von unserer lieben Agentur die Meldung, dass wir jetzt über 3 Millionen Abos hier geknackt haben, was für mich nach wie vor unglaublich ist, aber was vielleicht auch wieder so ein Plan ist, der irgendwie aufgegangen ist.
Ja, das war ja eigentlich ein Zitat aus dem A-Team, aber klar haben wir schon einiges dafür getan, du sogar, sagen wir mal, strukturell noch mehr als ich, aber wir haben ja nicht dieses Ziel angepeilt, das war ja für uns absurd, oder?
Nee, ich weiß noch, bei der ersten Folge, als es hieß, ja, lief ganz okay, irgendwie 5000 Leute haben es gehört.
Ja.
Und ich dachte, boah, 5000 Leute, die mir eine Stunde zuhören, das habe ich noch nie geschafft. Das ist ja Wahnsinn. Und jetzt, 3 Jahre später, irgendwie ist es einerseits absurd und andererseits, ich hatte gerade witzigerweise heute noch ein Interview mit einem hessischen Radiosender, wo die so gefragt haben, ja, was sagst du denn in dieser Zeit mit dem Fühlen und ist das nicht gerade eh alles schon zu viel und jetzt auch noch um Gefühle sich zu kümmern? Und da habe ich gedacht, nee, es ist, glaube ich, genau andersrum.
Ja.
In dieser wahnsinnigen Welt, wo so viel auf uns einprasselt, wo so viel von uns verlangt wird, wo so viel auch, glaube ich, gerade in der Misere ist, dass gerade da dieses Fühlen ein Thema ist und ja, irgendwie, keine Ahnung, in unserem bescheidenen Rahmen was dazu beizutragen ist, das freut mich eigentlich fast am meisten an der ganzen Sache.
Ja, was mich sehr beeindruckt, geht dir wahrscheinlich ähnlich, wenn du unterwegs bist bei deinen Previews und sonstigen Vorträgen. Man wird ja wirklich konkret angesprochen und auch in einer sehr, sehr netten Art angesprochen. Die Leute setzen sich inhaltlich damit auseinander, mit dem, was wir hier machen und genießen das ja anscheinend auch. Und das höre ich wirklich immer, wenn ich unterwegs bin, wie viel den Leuten das auch gibt. Also HörerInnen. Und das ist an der Stelle besonders befriedigend, finde ich.
Entsprechend könnte ich jetzt hier 2 Champagnergläser aneinander klatschen, stellvertretend, und wir prosten uns zu, freuen uns sehr, dass wir so viele Leute scheinbar mit hier in die Gefühlswelten nehmen konnten. Wie war es denn für dich am Anfang, als irgendwie klar war, es wird um Gefühle hier gehen? War das ein Thema, wo du direkt gewittert hast, dass das wäre was, oder?
Nee, ich hab da
was ging dir durch den Kopf?
Die Zukunft gar nicht gewittert. Ich fand es super interessant. Am interessantesten fand ich, dass ich ein Projekt mit so einem jungen Menschen wie dir habe. Das war meine Einstiegsdroge. Und als ich dann gesehen habe, wie du da dich reinarbeitest und wie analytisch du rangehst und da auch so im besten Sinne, verstehe mich nicht falsch, keinen Spaß verstehst bei bestimmten wissenschaftlichen Themen. Das hat mich fasziniert und dann war ich von Woche zu Woche immer aufgeregter und interessierter und das ist so ein Termin, auf den freue ich mich halt jede Woche tatsächlich.
Ich hab letztens nochmal gedacht, so dass am Anfang für mich ganz viele Fragen im Raum standen und dass ich halt merke so im Laufe der Zeit, dass viele Fragen ja vielleicht keine Antworten bekommen, aber dass ich mich dann ein Stück weiter fühle. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt übertreibe, manchmal habe ich so den Eindruck, ich kriege auf ganz viele Sachen, die mich umtreiben, werde ich in diesem Leben keine Antwort mehr bekommen. Aber ich kann mich trotzdem irgendwie vorwärts bewegen und mich den Dingen annähern. Und so Sachen wie, was ist eigentlich Angst für mich? Was bedeutet Angst für mich? Das war eine unserer ersten Folgen. Und da erinnere ich mich noch, wie ich eben mit dem Wohnmobil nach Holland gefahren war von meinen Eltern, ganz am Anfang vom Buchschreiben. Mhm. Und dann dachte mit dem Blick auf so einen Pinienwald, ey, jetzt werde ich mich mal meiner Angst stellen.
Ja.
Weil ich dachte, ich bin ja selbstbewusst, ich bin Unternehmer, ich bin keine Ahnung, was für ein unängstlicher Typ, und habe dann da wirklich tagelang auf diesen Pinienwald geguckt und auf diese Dünen, und es kam nichts, es kam überhaupt nichts. Und dann am letzten Tag so, dass ich dachte, ja, jetzt brichst du die Zelte ab und weg von diesem holländischen Fraß, den sie Essen nennen, zurück nach Hause, und dann gibst du halt bei der Angst auf. Und dann habe ich am letzten Tag diese Mail halt nach Harvard geschickt, zu diesem Professor Kagan, der so ein Angst-Oberstar-Forscher ist. Und wenn du dir jetzt Brad Pitt vorstellst, so, das wäre so, als würdest du ihn anmailen. Und dann habe ich dem geschrieben, und dann hatte der irgendwie, als ich dann so einen Spaziergang durch die Dünen gemacht habe, 4 Stunden später geantwortet. Und da merkte ich so, ging so ein Stein ins Rollen, weil der mir so viele Fragen gestellt hat. Wovor hast du wirklich Angst? Und vor welchen Ängsten, die du vielleicht dir gar nicht eingestehen möchtest, läufst du vielleicht schon seit Jahren weg? Also so mal ehrlicher zu fragen, wo wirkt dieses Gefühl der Angst in deinem Leben? Und das war so ein Moment, wo ich gecheckt habe, okay, krass, das hat mich so gefreut, das mit dir dann anzufangen zu beleuchten, weil ich eben auch dachte, der Kagan, der ist damals schon knapp um die 90 gewesen, dass dieser Erfahrungsschatz und dieses, jemand hat vielleicht da schon bestimmte Erfahrungen gemacht, dass das einen Austausch geben kann, wo du viel draus ziehst.
Ja, finde ich auch. Gerade das Thema Angst, wie du schon sagtest, vieles gesteht man sich auch nicht ein. Da muss man schon ganz schön in sich hineinhorchen und vielleicht auch sein eigenes Handeln bewerten.
Ja.
Also sagen wir so lapidar am Tresen, sagen wir mal von Kölsch zum Pilz rübergefragt bei dir, hätte ich gesagt, du, ich bin einfach nicht so ein ängstlicher Typ. Jetzt, wo ich mich damit beschäftigt habe. Rilke, den haben wir ja schon öfter zitiert, aber das ist es ja, ne? Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antworten hinein. Das ist so schön. War so ein Zitat, das hat uns beide beeindruckt.
Das ist so schön,
in der Tat. Und wahrscheinlich reicht ein Leben nicht aus, um alle Fragen zu beantworten und in alles reinzuwachsen, aber das ist auch okay, das nennt sich ja auch Leben, oder?
Total. Und ich dachte, wir haben heute ja nicht ohne Anlass, den können wir jetzt gleich noch gerne nennen, einen besonderen Folgentitel, nämlich Besser fühlen, wo man jetzt sagt, ja, das war zumindest für mich ein ganz großer Teil der Reise, eben dieses Buch zu schreiben, das dann vor 1,5 Jahren rauskam, wo ich viel von diesen Recherchen habe einfließen lassen, wo viel von den Podcast-Themen auch dann vorkam und eben auch dieser Professor Kagan im ersten Kapitel. Und jetzt, und das halte ich hier ehrlich gesagt mit einer großen Freude, fast mit ein bisschen Stolz in der Hand, gibt es zu diesem Buch eben ein Workbook. Du hast es auch bekommen, wie würdest du es beschreiben?
Ich würde sagen ein Arbeitsbuch. So hätte ich früher dazu gesagt. Aber nochmal ein Satz dazu, dass du dieses Buch rausgebracht hast. Ich konnte dich ja teilweise beobachten, wie du gehadert hast, wie du neu angesetzt hast, wie du viele Fragen hattest, du hast es dir nicht leicht gemacht. Und was dann aufgegangen ist, das hat dich ja auch überwältigt. Ich weiß noch, als es plötzlich auf Platz 1 ging in der Spiegel-Bestsellerliste und du gar nicht in der Lage warst, da warst du ja gerade in Hamburg und wir haben ein bisschen gefeiert. Ich glaube, ich habe sogar mehr gefeiert als du. Wie du so überwältigt warst von allem. Also die Arbeit war getan, es war auf Platz 1 und da stand jetzt Leon quasi auf der nächsten oder vielleicht sogar übernächsten Stufe und musste sich erstmal akklimatisieren.
Ja, ist bis heute noch nicht so ganz durchgesackt. Ehrlich gesagt, ist es vielleicht auch ein bisschen prototypisch mit dieser Abo-Zahl, dass die irgendwie bei uns dann so hinten überfällt. Ich weiß nicht. Bist du denn ein Typ, der sagt, wenn irgendwie was gut gelaufen ist, dass du dich dann hinsetzt und sagst, danke an mich selber irgendwie für den Einsatz und jetzt freue ich mich auch so richtig, weil das war bei dieser Recherche zum Beispiel eine der Sachen, die mich ganz besonders fasziniert hatte, als ich mit einer Geduldsforscherin gesprochen habe, reden wir gleich nochmal kurz drüber, die kommt aus den USA, Sarah Schnittke heißt die, und das musst du dir vorstellen, so eine Texanerin mit so einem geilen, mit so einer Art Cowboy-Hut auch draußen und sprach dann mit mir über Zoom und erzählte so und meinte halt, ja, bei der Geduld passiert es halt, das war eine ihrer Untersuchungen oft, dass die Leute, die dann irgendwie einen Punkt erreicht haben, auf den sie lange hingearbeitet haben, die eher ungeduldig sind, dass die über diesen Punkt einfach hinweggehen und dann kommt das nächste Projekt und dann gehen die das wieder an und dann machen die vielleicht viele Meter, aber geduldige Menschen würden, wenn sie den Erfolg erreicht haben, erstens da im Vorfeld schon oft länger dran geblieben sein, also die dicken Bretter auch durchgebohrt haben. Ja. Und wenn der Erfolg dann da ist, dann halten die inne und freuen sich. Und ich merkte so, als ich dann in diesem Moment, in dem Gott beschrieben warst, als ich da drin steckte, so weit war ich da nicht.
Ja.
Also das ist mir nicht richtig gelungen, glaube ich.
Na, ich glaube, das geht vielen so. Das sagen ja eben auch ältere Menschen, die große Erfolge in ihrem Leben hatten. Ich hätte es vielleicht doch mehr genießen sollen. Aber das ist ja schon fast so eine Aussage, die von allen kommt. Naja, auf jeden Fall.
Würdest du das denn über dich sagen? Würdest du das denn von dir sagen?
Ich kann das so in der Breite genießen, nicht den einzelnen Spot. Dann hat man das wieder erreicht. Einfach so dieses Leben, was mir dadurch ermöglicht wurde. Und auch gerade so, wo ich so Platz genommen habe in diesem Leben damit. Das kann ich insgesamt genießen. Ja, aber klar, bin ein paar Tage älter und ich genieße am meisten das Leben, was mir dadurch ermöglicht wird.
Ach geil.
Und zwar nicht.
Also gar nicht so der einzelne Punkt, genau. wenn jetzt, du hast es ja gesagt, du freust dich so, wenn ein Plan aufgeht, aber das ist dann eher eine kurze Freude, aber so der wirkliche Genuss entsteht dann aus einer Verkettung von aufgegangenen Plänen.
Ja, und auch beim Tun, so wie wir es mit Tommy Schmidt letztens hier besprochen haben, dass man, wenn man bestimmte Dinge tun will, wenn du einen Platz 1 Spiegel-Bestseller geschrieben hast, hast du natürlich ab jetzt ein ganz anderes Entree, überall und bei den Verlagen und in den Medien sowieso. Und so geht's uns ja mit vielen anderen Sachen. Du bist ein Name mittlerweile. Ich bin in meiner Branche ein Name. Und wenn ich im Mai auf Tour gehen will, dann findet die auch statt. Als Newcomer wäre das nicht zu machen. Aber vielleicht geht das schon zu weit. Aber man kann das sehr genießen. Ich glaube so in der Breite, nicht den einzelnen Spot, oder?
Ja, wie gesagt, das ist wieder so ein Moment, wo ich dann, wenn ich dir zuhöre, denke, yo, würde ich alles unterschreiben und würde ich auch gerne bei allem sagen, trifft total auf mich zu. Aber ich merke eben auch, es ist und bleibt ein Ackern und Plackern mit dem Fühlen auch.
Ja.
Und zwar im besten, aber auch wie im härtesten Sinne. Also es ist, ich finde einfach auch nach all diesen Jahren, die wir das jetzt hier machen, es ist nicht einfach. Und vielleicht, wenn ich darf, würde ich mal einfach einen Start aus diesem Workbook jetzt, das es jetzt eben neu gibt, vorlesen, damit man einen Eindruck bekommt, was einen da erwartet.
Ja.
Also nochmal zum Verständnis, du hast vielleicht das Buch Besser Fühlen gelesen, das enthielt ja große Gefühle, die hier auch behandelt wurden, aber es war eben kein Ratgeber und es war sehr viel Theorie drin, woraus sich hoffentlich manche auch was abgeleitet haben. Aber dieses Workbook, was ich jetzt halt gemacht habe, das ist im Prinzip wirklich ganz konkret, was kannst du praktisch tun? Wie kannst du, und du wirst dabei von mir an die Hand genommen, jetzt durch die Welt deiner Gefühle gehen mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Übungen. Und ich dachte, wir könnten das heute zum Anlass nehmen, weil dieses Workbook ist wie eine Art Werkzeugkoffer, um besser zu fühlen, um vielleicht mal einen Teil davon zu teilen. Und falls hier irgendwer zuhört und es euch jetzt geht wie mir, wenn man dann sowas hört, man denkt sich, ja, das hole ich mir sofort, dann ist man schon halb irgendwie im Netz und hat es bestellt. Ja. Macht es nicht. Es gibt ganz zum Schluss noch einen wichtigen Hinweis dazu. Also, ich lese mal zwei, drei Zeilen vor. Für mich begann meine Reise mit einer ganzen Reihe von Fragen, die dich vielleicht auch umtreiben. Woher kommen unsere Ängste?
Ja.
Und warum fürchten wir uns so sehr vor der Furcht? Wieso fällt es uns in dieser hektischen Welt immer schwerer, Langeweile zuzulassen, einfach gar nichts zu tun? Kann die Liebe überhaupt erfüllen, was wir von ihr erwarten? Warum sind wir zu uns selbst so viel strenger als zu anderen? Lassen uns von der kritischen Stimme im Kopf runtermachen, statt uns freundschaftlich zu begegnen. Und gibt es Wege, um ein Leben in tiefer Zufriedenheit zu führen, statt dem vergänglichen Glück im Hamsterrad nachzujagen? Gezogen von einer großen Neugier tauchte ich tief ein in die Wissenschaft des Fühlens, um schnell zu erkennen, dass es Antworten gibt. Antworten, die überraschen, Antworten, die faszinieren und vor allem Antworten, die uns im Alltag helfen. Wie in allen anderen Fähigkeiten können wir auch im Fühlen besser werden. Das Buch, das du in deinen Händen hältst, ist das Ergebnis unzähliger Gespräche mit den besten Köpfen der Forschung von Singapur bis Oxford, da waren wir ja, und die Quintessenz aus hunderten Studien zu unserem Gehirn, unserem Verhalten und unserem Zusammenleben. Vor allem aber enthält es die Impulse, Übungen und Denkanstöße, die mich selbst weitergebracht haben. Und hier mache ich jetzt mal einen Cut, weil das ist eben so ein Teil des Vorworts und dann geht's im Prinzip los. Also ich habe versucht, ganz viel von dem, was wir hier besprochen haben, ganz viel von dem, was hier in den Folgen auch aufploppt, so zusammenzubringen. Und der erste große Block, der dann praktisch wird, einer, wo es um Selbstreflexion geht. Weil ich dachte, wenn man über seine eigenen Gefühle redet oder sich denen annähern will, muss ich erstmal verstehen, wo stehe ich denn? Und ich habe ein paar von diesen Fragen rausgepickt, wo ich ehrlich gesagt zum Teil beim Schreiben auch schon an dich gedacht habe. und jetzt sehr, 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 sehr gespannt bin, was du sagst.
Ich auch. Ich habe sie im Vorfeld natürlich gelesen Ja. Und naja, du kennst mich. Hab natürlich bei einigen gedacht, vielleicht, wenn Leon mich nachher fragt, habe ich eine Antwort.
Ich habe auch nicht. Ich weiß ja nicht, welche du mir stellen willst, aber die allererste Frage, die hier kommt bei dem großen Blog, wie fühlst du überhaupt, ist die nach dem Lieblingsgefühl. Hast du ein Lieblingsgefühl?
Also der schönste Moment am Tag ist erstmal, oder einer der schönen Momente am Tag, der schönste weiß man ja im Vorhinein nicht, ist, wenn ich den Vorhang zur Seite schiebe und den Tag so begrüße. Mhm. Und diese Vorfreude auf den Tag, das ist mein Lieblingsgefühl. Und ich hab dir ja mal gesagt, dass ich so das Talent zum Glücklichsein verspüre.
Ja.
Und das spüre ich in dem Moment am meisten. Weil der Tag ist noch unbekannt und trotzdem freue ich mich so unwahrscheinlich darauf. Und das ist so ein wunderschönes Gefühl.
Ah ja. Ja, ich denke gerade, weil ich eher so, weiß nicht, dass, ob ich mir da sicher bin, aber so aus dem Impuls gerade wäre ich eher der Abendtyp. Ich mag 18 Uhr lieber als 8.30 Uhr.
Was ist dein Lieblingsgefühl?
Wahrscheinlich Neugier. Wahrscheinlich ist es echt die Neugier. Also bei all diesem Reisen zum Beispiel im Iran oder auch diesem Leben im Ausland, da war es immer wieder so, dass ich dann am allermeisten genossen habe, wenn es anders kam als erwartet.
Ja.
Und wenn ich so gemerkt habe, okay, jetzt lerne ich was dazu. Weißt du, als ich in dieser in Teheran war und dann einfach, ich hatte vorher Forschende dort aus dem Iran angeschrieben. Da gibt's jetzt nicht so eine ganz so krasse Infrastruktur wie bei uns, logischerweise, und schon gar nicht so jetzt wissenschaftlich wie in den USA oder auch manchen anderen asiatischen Ländern. Ja. Aber da gibt es natürlich auch eine Uni und da gibt es natürlich auch Forschende. Und dann hat mir auch einer geantwortet. Dann durfte ich ja dort in so eine Klinik rein und mir das einfach mal angucken, wie die dort mit Kindern mit ADHS arbeiten. Und das war so ein Moment, einfach zu checken, Mann, du bist gefühlt am anderen Ende der Welt und hier ist alles ganz anders. Und du hast noch bisher überhaupt kein Verständnis von dieser Kultur gehabt. Aber das und wie die hier mit ADHS-Kindern umgehen, das ist in Deutschland quasi genauso. Und das zeigte mir so, wie gleich und ähnlich Menschen sind. Und da war so eine Begeisterung, weil ich einfach wieder was total Neues gelernt habe. Und ich glaube, das ist es auch einfach, was mich hat Psychologe werden lassen. Also dieses Verstehen wollen.
Ja.
Manchmal ist das vielleicht nicht ganz befriedigend, weil du kriegst eben nicht immer Antworten. Und du bist vielleicht noch ein bisschen ein Getriebener. Aber ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eins meiner, wenn nicht das Lieblingsgefühl.
Und all denen, die jetzt sagen, ja, das ist doch ganz normal, dass man so neugierig ist, sich auf alles freut. Die Vermessung der Welt. Da geht es darum, dass du auf der einen Seite Alexander von Humboldt hast, der ähnlich wie du in die Welt geht und sich wirklich von allem überraschen lässt, selbst auf Krankheiten sich freut, weil er dann neue Erkenntnisse sammeln kann. Genau diametral entgegengesetzt ist Karl Friedrich Gauss, der geniale Mathematiker, der dem alleine das Haus zu verlassen oder sich vorzustellen, auf Reisen zu sein, schon so viel Unbehagen und Kopfschütteln erzeugte. Und
der hat irgendwie nie sein Haus verlassen, so im Umkreis von 5 Kilometer oder so. Ne?
Einmal musste er, glaube ich, nach Berlin, aber da war, glaube ich, schon ein halbes Jahr vorher stinksauer und hat auch, glaube ich, nur diese eine Reise gemacht. Ich wollte damit nur sagen, da sieht man mal, welche Bandbreite. Ne? Man kann nicht von seinem eigenen Lieblingsgefühl ausgehen und sagen, ja, im Prinzip fühlt auch jeder so. Nee. Teilweise sind Menschen halt ganz, ganz, ganz anders.
Nächste Frage. Du grätschst immer mit Fragen, die dich umtreiben, dazwischen, die du da rausgepickt hast. Was mich aber, finde ich, passend dazu direkt als nächste Frage umtreibt, die ich hier reingeschrieben habe, ist, gibt es ein Gefühl, das du fürchtest?
Ja, siehst du, von dieser Frage, jetzt hatte ich mal Angst. Ach Gott, wir müssten wahrscheinlich allein über dieses Gefühl eine Stunde sprechen. Also natürlich habe ich Ängste.
Bin ich gespannt.
Ich fürchte mich immer wieder vor dem Gefühl, wenn ich Wahrheiten aussprechen muss oder ansprechen muss, die ich am liebsten unter die Decke der Harmonie gekehrt hätte. Das ist meine große Achillesferse. Ich fürchte mich davor, Unangenehmes auszusprechen. Das Gefühl finde ich ganz schlimm.
Ja. Ja, das hast du schon öfter durchblitzen lassen. Ich hatte auch schon in manchen Momenten das Gefühl, dass ich das mitbekomme, wenn man mit dir länger zu tun hat. Aber
ja.
Was ist für dich das so Schlimme daran, dass du das so klar benennst?
Das Schlimme daran ist, dass ich mich dem dann stellen muss. Und ich bin der große Vermeider. Ne? Ja. Bin am liebsten mit Zuckerguss den ganzen Tag unterwegs und schaue durch meine blau getönte Brille. Und ja, manchmal lassen sich die Realitäten nicht mehr umschiffen. Da muss man sie beim Namen nennen. Und das ist für mich einfach, wenn ich mich so hart der Realität stellen muss und auch vielleicht drumherum dann für einen Moment schlechte Laune aushalten muss, das macht mich fertig. Ja. Und ich weiß, dass es ja auch ein Tool der Freiheit ist, des Freiheitsempfindens, dass man eben auch schlechte Laune aushalten kann und starke Kritik um einen herum aushalten kann. Mhm. Aber mir ist das noch nicht gegeben. Da muss ich noch dran arbeiten.
Mhm. Ja, das ist eine sehr konstruktive Sichtweise drauf. Vor allem, wenn du sagst, da muss ich noch dran arbeiten. Kenne ich Leute, die dann irgendwann sich in so festgefahrenen eigenen Strukturen einigeln und dann war es das.
Ja, das... Ich weiß nicht, ob das so hier hinpasst. Ich war mal zum Interview eingeladen bei Steffi Stahl, die, egal wie man zu ihr steht, eine sehr erfahrene Therapeutin ist. Und ich kam mit diesem Gefühl, dass ich ja so harmoniesüchtig bin, zu ihr.
Ja, ja.
Und habe gedacht, naja, das wird ja ein ganz positives Gespräch. Wer mag keine Harmonie? Es wurde aber sehr unangenehm.
Aber gut unangenehm, ne? Oder?
Ja, ich habe da ganz viel mitgenommen. Ganz, ganz viel mitgenommen. Schön. Bin da vielleicht auch etwas mutiger geworden, was das Aushalten von solchen Situationen angeht.
Ich
kann natürlich jetzt bei jeder Frage sagen, wie fühlst du dabei, aber...
Nö, dann du kannst auch, es sind ja viele Fragen zur Verfügung. Welche sprang dich an? Dann kannst du mir andere Fragen stellen. Vielleicht stellst du mir auch andere als die ich mir rausgesucht habe.
Ach so, das ist auch natürlich von dir ein genialer Gedanke, finde ich. Welches Gefühl,
jetzt bin ich gespannt,
würdest du aus deinem Leben streichen?
Oh ja, da habe ich auch drauf rumgekaut. Da habe ich auch richtig drauf rumgekaut. Also das ist natürlich utopisch, ne? Weil man streicht keine Gefühle aus dem Leben. Aber ich dachte, wenn man sich dieser Frage mal stellt, dann wird einem vielleicht ein Stück weit klar, was man vielleicht verdrängt, was man, wenn man es könnte, am liebsten wegschieben würde. Und manchmal ist ja im Verlust oder im Wegdrücken etwas, wo ganz, ganz viel sich hinter versteckt. Und ich glaube, es wäre bei mir so ein bisschen auch diese Richtung, welches Gefühl ich fürchte. Nämlich, dass ich, also vielleicht mein erster Gedanke war Einsamkeit, so, ne, dass ich das niemals haben will.
Ja.
Und manchmal ehrlich gesagt fühle ich mich einsam, was komisch ist, weil ich wohne in dieser Fünfer-WG, ich hab wirklich sehr, sehr tolle, sehr enge Leute um mich herum, hab ein Top-Verhältnis zu meinen Eltern und so weiter. Und trotzdem gibt's dann so Momente, wo ich da sitze und denke, also keine Ahnung, ob es jetzt komisch ist, aber dass ich mich wirklich einsam fühle.
Und ist das für dich was wirklich so richtig Negatives in dem Moment?
Nee, das ist nämlich genau der Punkt. Das ist dann gerne mal verbunden mit, jetzt bin ich einfach mal alleine.
Ja.
Und weil mir viel durch den Kopf düst und weil ich viel Gedankenkarussell habe, sind das gerne auch Momente, wo dann viel hochploppt. Ne? Mhm. Und dann glaube ich, ist mein Hirn schnell dabei zu verwechseln, dass dieses jetzt gerade mal alleine sein, was eigentlich was total Gutes wäre, was mittlerweile auch wirklich als Teil der psychischen Gesundheit betrachtet wird, eben nicht Einsamkeit bedeutet, weil die anderen sind ja eigentlich da und ich habe viele gute Kontakte.
Ja.
Sondern dass das eigentlich ein Moment ist, wo du mal mit dir alleine klarkommen musst. Und das ist etwas, was mir, muss ich ehrlich sagen, nicht immer leicht fällt. Und jetzt, wenn ich dann aber weiter denke, glaube ich, ist das auch damit zusammenhängend, welches Gefühl würde ich gerne streichen wollen? Vielleicht die Angst um Zurückweisung oder um Ablehnung.
Ja.
Ich hatte in letzter Zeit immer wieder so Situationen in meinem beruflichen Schaffen, aber auch privat, ehrlich gesagt auch privat, wenn ich jetzt auf einer Party jemanden neu anquatsche oder man sich kennenlernt oder man irgendwo in einer Runde ist, dass ich so dachte, sei mal entspannter, nimm mal einen Gang raus, selbst wenn dich jetzt hier manche Leute ablehnen oder doof finden würden, wofür erstmal gar nicht spricht, weil ich trete ja jetzt nicht da auf wie ein Assi oder irgendwie negativ speziell. Selbst wenn das so wäre, es wäre nicht so schlimm, das, was du machst, nämlich irgendwie People-Pleaser sein und jetzt zu versuchen zu gefallen, das ist eigentlich viel schlimmer. Das ist viel schlimmer. Ja, und dann merke ich, dass da manchmal so eine Unsicherheit draus entsteht, dass ich das Gefühl habe, ich fühle mich nur im Rahmen meiner wirklich lange vertrauten Menschen, und ich sage jetzt mal, das sind dann vielleicht 20, 30, so Schulfreunde, WG-Mitbewohner, Eltern und so weiter, fühle ich mich wirklich wohl und denke so, ich kann so sein, wie ich halt bin und muss da keinem gefallen, weil ich weiß, die mögen mich einfach ehrlich aus mir selbst heraus. Und dann ärgere ich mich manchmal, dass ich denke, sei da selbstbewusster und das darfst du auch bei anderen. Und ich glaube, das würde ich vielleicht nicht ganz streichen, ich will kein Gefühl ganz streichen, aber das würde ich auf jeden Fall reduzieren wollen.
Und hast du manchmal das Gefühl, dass es beneidenswert ist, wenn Leute, wenn einigen Leuten das so völlig offensichtlich, völlig am Arsch vorbeigeht?
Nee, da finde ich, muss man auch die Balance wahren.
Ja.
Also für mich ist das immer eher so ein Zeichen, wenn ich so den Eindruck bekomme, dass es jemandem total egal ist, wie der wahrgenommen wird, dass ich das ein Stück weit als fehlende Sozialkompetenz wahrnehme, ja, und deswegen eigentlich ehrlich gesagt so einen Mittelweg am besten fände. Und das ist ja ganz oft so bei unserem Fühlen, und dass eben zum guten Fühlen eben auch dazu gehört, dass du eine Balance findest. Und da darf die auch mal ein bisschen aus dem Gleichgewicht sein. Also jeder ist vielleicht mal mehr People-Pleaser und mal mehr, komm, leck mir am Mocker, ist mir egal. Und ich da glaube, dass es dann eher um eine Tendenz geht. Und da würde ich sagen, ist bei mir die Waage vielleicht ein bisschen zu schief in Richtung, du musst irgendwem gefallen, wo du einfach lockerer sein könntest und dann vielleicht auch ehrlicher wärst, weißt du?
Ich glaube, das ist ein ganz guter Hinweis für uns alle, dass es eben Tendenzen gibt. Und oft sind Tendenzen auch von der Tagesform abhängig. Und es gibt vielleicht auch Tage, wo dir eben nicht so danach ist. Und das ist auch völlig okay, oder?
Ja, komplett. Und das darf sich auch bewegen. Also das habe ich in all dieser Zeit, all dieser Reise hier mittlerweile für mich auch klar. Das ist in einer Bewegung, in einer Dynamik. Betrachte dich da bloß nicht irgendwie als irgendwann in Stein gemeißelt.
Ja.
Gibt es einen emotionalen Moment aus deiner Kindheit, der dir sofort in den Kopf kommt? Und warum gerade dieser? Nächste Frage.
Es gibt wütende Momente aus meiner Kindheit, die mir immer wieder hochkommen. Einen ganz besonders, wo meine Schwester mich mal wieder gequält hat. Jetzt nicht mit dem Vorsatz, mich zu quälen, sondern die war 2 Jahre älter, gerade wenn der Kleine 10 ist und die Große ist 12 oder 11 und 13 und so weiter. Mädchen sind da gefühlt ja dann doch Lichtjahre voraus. Und diese Arroganz, die sie dann qua ihres Alters vielleicht etwas ausgespielt hat, die hat mich tiefst verletzt immer. Absolut. Das ist, also da kann man die Narben auf meinem Herzen immer noch sehen. Das hat mich so entwertet.
Bei ihr auf dem Rücken, weil du ihr gerade wieder ein Stückchen Filet aus der Rippenregion gebissen hattest.
Ja.
Was glaubst du, wenn ich dich jetzt frage, ein emotionaler Moment aus deiner Kindheit, der dir sofort in den Kopf kommt, warum sagst du, dass es, also was glaubst du, warum es dieser dann ist bei dir?
Weil diese Wut, die bis zu einem gewissen Lebensalter noch sehr groß in mir war, doch mein Leben auch sehr bestimmt hat. Ich hab das gemanagt für mich und weiß aber, dass immer noch ein gehöriges Stück Wut in mir ist. Nicht mehr so groß wie früher. Aber wenn ich mich an irgendwas in der Kindheit erinnere, dann speziell an diese absoluten Wutausbrüche, wo ich auch kaum noch zu bändigen war. Gut, dass Oma mit im Haushalt war, weil die war die Einzige, die da noch Zugang hatte.
Ja. Das ist spannend. Vielleicht kommen wir gleich nochmal auf die Wut zurück, weil dem ist auch eine ganze Sektion gewidmet. Aber erstmal interessant, dass das doch so präsent wieder ist, dass man das sofort parat hat. Also wenn du jetzt so beschreibst, finde ich, so in den B-Noten hört man das fast durch.
Ja, das stimmt. Das kann man hören. Wenn ich auf der Straße überfallen würde oder jemand wollte mich verprügeln, dann könnte ich allein diese Wut, wäre mindestens so leistungsfähig wie Mike Tyson.
Geil. Schön.
Ja, das bietet sich natürlich jetzt an. Jetzt muss ich ja gegenfragen. Was ist deine Emotion, die du aus der Kindheit erinnerst?
Ich weiß nicht, ich bin noch nicht sicher mit der Interpretation, aber ich erinnere mich an einige Sachen auch, wie du vielleicht, aber eine, die mir sofort in letzter Zeit immer wieder aufploppte, war ein Eisessen mit einem Freund der Familie, der mich netterweise eingeladen hatte, und ich war, wie alt war ich da? 4, 5 vielleicht, so um den Dreh, oder vielleicht auch 6, aber ich war relativ klein. Und das war in Köln, wo wir gewohnt haben. Und dann hat er gesagt, deine Mama hat ja gesagt, wir essen gleich alle zusammen zu Abend. Also sagt er nicht, dass wir Eis essen waren.
Ja.
Und er wollte mir was Gutes, ne? Er wollte mir dieses Bällchen Eis da als Kind spendieren. Ja. Und ich habe dieses Bällchen Eis dann bekommen und ich habe das gegessen.
Konspirativ aber, ne?
Genau. Und als wir wieder zurückkommen zu der Erwachsenenrunde und alle da sind und jetzt das Abendessen ansteht, musste ich das sagen. Ich konnte das nicht geheim halten. Und das war überhaupt so, dass ich mich so schlecht darin war, irgendwie auch mal so eine kleine, ich meine, so kleine Fehltritte oder kleine Kinderverbrechen hat ja irgendwie jeder, das geheim zu halten. Ich weiß nicht, ob da so dieser überangepasste Streber schon durchblitzt, der dann nicht mal ein Kügelchen Eis essen darf,
ohne
das zu melden. Aber das ploppte mir so auf. Im Rückblick kann man sich das immer irgendwie alles schön erklären. Das wäre aber so ein sehr, das war ein sehr emotionaler Moment, weil ich mich an diese Zerrissenheit erinnere.
Ja, in meinem Nerd. Die Zerrissenheit, sehr gut.
Fühlen hat viel mit dem Körper zu tun und deswegen gibt es da auch eine ganze Reihe von Fragen in diesem Selbstreflexionsteil, die auf den Körper zielen. Wenn dein Körper dir etwas sagen könnte, was wäre das?
Wie er es mir sagt oder was er mir sagen würde?
Kannst du dir ausruhen. Ich hätte jetzt eher gesagt, was sagt er dir? Also wenn er dir jetzt einen Zettel hinlegen könnte und da steht was drauf.
Ach so, okay. Ja, der würde mir sagen, tu mir das nicht immer an. diese Exzesse, diese Extreme.
Das ist schon deins, oder? Also ja. Du erzählst mir immer, ja. Du machst jetzt wieder irgendwelche Ayurveda-Kur und lässt dir Butter irgendwo hinblasen und trinkst jetzt wieder 6 Monate keinen Alkohol. Aber dann gibt es immer wieder so einen Kipppunkt, oder?
Absolut. Und ich genieße das ja auch. Ich stehe auch dazu und ich will das auch.
Ja.
Ich sage manchmal, bei Till ist, mit dem ich ja den anderen Podcast mache, Till ist sehr behutsam mit seinem Körper und der ist mit allem sehr behutsam. Das ist eigentlich das totale Gegenteil von mir, deswegen verstehen wir uns wahrscheinlich auch so gut. Und der hatte irgendwann mal wieder so ein kleines Zipperlein und ich habe ihm mal gesagt, du musst deinem Körper einfach mal zeigen, dass er keine Chance hat, dass das alles im Kopf entschieden wird. Dass er hier nicht der Herr im Haus ist, sondern dein Kopf. Und dann nahm er mich so in den Arm und meinte nur, ich glaube, diesen Moment habe ich vor langer, langer Zeit verpasst.
Geil.
Also der Till wäre eher der Karl Friedrich Gauss und ich wäre eher der sich Malaria irgendwie besorgt.
Atze Humboldt.
Ja.
Dazu passt vielleicht ganz schön noch eine Frage, die mich auch sehr beschäftigt hat. Der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
Der beste Ratschlag, die meisten waren von meinem Vater und einer war, das, worüber du dir jetzt Sorgen machst, wirst du in einem Jahr höchstens noch drüber lachen. Über das meiste zumindest. Und das ist echt ein guter Ratschlag, den ich immer mal wieder beherzige. Das ist mir echt zugute gekommen. Oft dann zu denken, ja, das sieht jetzt aus, als würde die Welt untergehen, aber in einem Jahr spielt es wahrscheinlich keine große Rolle mehr.
Jo. Das kann ich mir vorstellen.
Ja. Ja, das sind so tolle Fragen, wo man dann immer die, selbst bei der Beantwortung, dann schon in einem nachhallen. Deswegen, ich brauche dieses Buch unbedingt.
Ich hab das letztens, als du hattest hier so ein paar Fragen auch gestellt. Ich meine, das war bei einer der Liebesfolgen. Und dann hatte mir jemand geschrieben, ey, diese Fragen, ich werde mir das nochmal in Ruhe nochmal anhören, um die Fragen durchzugehen, weil ich oft für mich merke, warum ist eigentlich Sprache so wirkmächtig für uns, ne? Weil das eine sehr zentrale Fähigkeit des Menschen ist. Und wieso funktioniert Psychotherapie ja dann natürlich auch viel darüber, dass bestimmte Fragen gestellt werden. Und Gott bewahre es jetzt hier nicht der Anspruch, dass so eine Frage irgendwie einen therapeutischen Aspekt hat, aber ich finde dass man mal drauf guckt und sich fragt, wieso guckst du so auf dich und wieso guckst du wie auf deine Gefühle? Das war etwas, was mir beim Fragen schreiben große Freude gemacht hat. Und wenn du jetzt sagst, du merkst diesen Nachhall, so ging's mir auch. Vielleicht noch eine letzte, die mich auch sehr, sehr beschäftigt hat. Welche Eigenschaft unterscheidet dich heute am allermeisten von dem Kind, das du mal warst?
Das ist tatsächlich die Besonnenheit. Also ich im globalen Vergleich bin ich zwar immer noch im unteren Drittel, aber in meiner Welt bin ich in Sachen Besonnenheit bestimmt 53,2 Mal besser als Kind.
Besser. Bei dir habe ich immer das Gefühl, du hast dich überall zum Positiven weiterentwickelt. Gibt es nichts, wo du sagen würdest, das unterscheidet dich? Also klar, das ist der zentrale Punkt, aber bei mir zum Beispiel wäre das so, dass ich denken würde, wenn ich an diesen kleinen Jungen denke, ich weiß noch genau, wie ich von der Grundschule Kreuzweger Straße in Solingen nach Hause gelaufen bin. Und dann ging es so ein Berg zu uns nach Hause runter. Und dann hatte ich schon im Kopf, wie ich gleich nach Hause komme. Und ich habe immer so Welten gemalt. Also mit so Feinlein oder anderen Sachen, einfach auf große Blätter. So ein bisschen Hieronymus, ja. Wie heißt der? Bosch-mäßig. So verschiedenste große Fabrikgelände oder ein riesiges Schiff und dann mit 1000 Decks und Unterdeck noch. So, dann weiß ich kann das deswegen, jetzt muss ich das mal kurz beschreiben, weil ich mich da noch so dran erinnere, wie dieses Kind Leon da lang lief und wusste, du spielst da gleich, das ist ja eine Art von Spiel und versinkst da drin. Ich habe mit Lego Kegelbahnen gebaut, mit der Hilfe meines Vaters hatten die dann so Elektrokontakte, wo wenn du die Kegelkugel über diese Bahn schubst, es tatsächlich Holzkegelchen umfielen und dann ging ein automatischer Arm hoch, stellte diese Kegel wieder auf, ein kleines Figürchen, das so ein bisschen wie der Monopoly-Mann aussah, wo wir meinen Kopf drauf geklebt hatten, hob so einen Hut hoch und das Ganze leuchtete noch und das war so, das waren so Sachen, wo ich mich so drin verloren habe und dieses sich in etwas verlieren, das kenne ich heute auch noch, aber es hat halt eben sehr viel öfter dann mit Meta-Analysen, mit psychologischen Studien oder mit Buchschreiben zu tun. Ich genieße das auch, aber so spielen, das hat halt keine Richtung. Und sich wirklich so ohne eine bestimmte Absicht, ohne einen tieferen Sinn, hat auch keine Zukunft. Die Lego-Bahn machst du immer wieder kaputt, willst was Neues bauen.
Ja, und du bist unsterblich auch in dem Moment.
Du bist unsterblich und es ist irgendwie alles auch so egaler. Das ist eine Leichtigkeit, wo ich manchmal denke, schade, da wäre cool, wenn du dir ein bisschen mehr von diesem Kind, das du mal warst, bewahrt hättest.
Das habe ich überhaupt nicht.
Ist vielleicht unmöglich, aber hast du gar nicht?
Nee, ich habe das gar nicht und ich denke da fast täglich drüber nach, warum das so ist. Erstens habe ich ein tiefes Gefühl der Heilung von meinem früheren Zustand. Ich war völlig verschreckt, ich war verunsichert. Wenn es was Körperliches gewesen wäre, dann wäre ich früher fast behindert krank gewesen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und ich fühle mich heute relativ geheilt. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund. Ich habe gestern, weil ich für eine Zeitschrift eine Kolumne schreiben muss, habe ich irgendwas gesucht zum Thema Nostalgie. Aber nichts Positives. Ich habe versucht, einen Artikel zu finden, wo Nostalgie sehr negativ beschrieben wird. Und ich habe ihn bisher nicht gefunden. Und da habe ich gedacht, da muss ich den selber schreiben. Und ich habe das ist wahrscheinlich so ein Grund, warum ich mit Nostalgie nichts am Hut habe. Ich bin froh, dass es Also ich sag's dir mal zum ersten Mal ganz offen, ich bin froh, dass meine Kindheit vorbei ist. Ich bin froh, dass so frühe Jahre vorbei sind. Ich fühle mich so viel besser jetzt. Ich fühle mich viel geheilter, ganz klar.
Hast du in der Tat, muss ich auch gerade mal sagen lassen, so klar hier noch nicht gesagt?
Nee, habe ich, glaube ich, überhaupt noch nie jemandem gesagt, außer vielleicht einer Therapeutin. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem Weg, ich bin sehr zufrieden mit dem Ist-Zustand, daher vielleicht auch das große empfundene Glück in diesen Jahren. Aber und deswegen kann ich mit Nostalgie so gar nichts anfangen, um Himmels Willen. Ich höre immer im Podcast Oliver Polak mit Micky Beisenherz. Ich bin ja mit beiden auch eng befreundet. Und mit Olli habe ich schon tiefste Gespräche geführt, was eben auch die Kindheit angeht. Und Olli erzählt auch im Podcast immer so super gut von seiner Kindheit. Und irgendwie denkt man manchmal, der wäre am liebsten wieder da. Und da höre ich manchmal zu und schüttel innerlich den Kopf.
Ah ja.
Aber da kann man mal sehen, krass, das zu reisen.
Da kann man mal sehen. Also erstmal will ich dir danken, dass du mir das so sagst. Bedeutet mir schon was, dass du das so ich finde, das ist ein Zeichen von Vertrauen, dass du mir das erzählst. Und dann finde ich es echt ganz, ganz wichtig, darüber nachzudenken, weil finde ich da halt klar wird, ist Kindheit ist einfach total unterschiedlich. Und das, was du gerade beschrieben hast, von jemandem, wenn es körperlich gewesen wäre, wärst du irgendwie wirklich schwer krank eingeschränkt, vielleicht körperlich behindert. Und man sich das dann auf die Psyche vorstellt und du sagst, das ist geheilt und heute guckst du auf ganz anders aufs Leben, dann frag ich mich jetzt gerade für mich, der sagen würde, nee, die Kindheit war total klasse und es ist jetzt nicht, dass es mir heute schlecht geht, eigentlich im Gegenteil, mir geht's richtig gut, aber jetzt so einen Heilungsprozess kann ich nicht sehen und ich würde schon sagen, ich habe auch einige Baustellen und vielleicht habe ich auch mehr Baustellen als der 6-jährige Leon, der vielleicht ein Problem mit einer Kugel Eis hat, die der nicht hätte essen dürfen, aber der sonst, weiß ich nicht, ich frage mich jetzt gerade, was ist besser? und gar nicht, ich meine, es ist gar nicht so vergleichend, wie es jetzt klingt, sondern ich frage mich das jetzt einfach für mich selber. Wie dankbar bin ich einer guten Kindheit? Hätte ich und sage ich auch immer noch, bin ich total dankbar für, wirklich, wirklich aus tiefstem Herzen. Und frage mich aber auch, wenn man so einen Weg macht wie du und dann sagt, ich bin echt durch irgendeine Misere und stehe heute woanders, das ist ja auch unglaublich.
Weißt du, was ich in diesem Moment besonders geil finde, dass dein Arbeitsbuch uns hier an diese Stelle gerade geführt hat. Das sind echt gute Fragen.
Ja, freut mich.
Ja.
Dann gehen wir weiter. Ich blätter da mal weiter durch an eine Stelle, die ich dir wieder vorlesen wollte für den nächsten Teil. Denn nachdem man so ein bisschen selbst reflektiert hat, wo stehe ich denn, geht es jetzt um gute, schlechte Gefühle. Und die Idee, das merkst du ja auch, was hier im Podcast stattfindet, fließt irgendwie mit in dieses Buch rein. Ja. Wäre halt eben, dass ich mal gucke, was ist denn eigentlich mit meinen Gefühlen, die ich nicht haben will. Und dazu Folgendes. Auf eine der spannendsten Studien zum Fühlen bin ich im Gespräch mit der israelischen Psychologin Maya Tamir gestoßen. An über 2000 Menschen konnte die Forscherin zeigen, wie wichtig es ist, dass wir den Eindruck haben, das Passende zu fühlen. Egal, ob das Gefühl dann positiv oder negativ ist. Wenn wir unsere negativen Gefühle weniger negativ bewerten, dann werden wir uns etwas zufriedener fühlen, erklärte sie mir. Mhm. Das passende Fühlen bedeutet, traurig sein zu dürfen in Momenten, in denen wir einen geliebten Menschen verloren haben oder verlassen wurden. Es bedeutet, rasenden Zorn zu empfinden, wenn wir unterdrückt werden oder niedergeschlagen zu sein, nachdem wir gescheitert sind. Es heißt, sich unsicher zu fühlen, obwohl wir Bestätigung erhalten haben und mit einer Beziehung zu hadern, in der eigentlich alles läuft. Umgekehrt bedeutet es aber genauso, wahre Freude zuzulassen, wenn ein Wunsch in Erfüllung geht, oder es zu genießen, wenn wir nach einem langen Weg unser Ziel erreicht haben. Passend fühlen, das klingt zuerst nach richtig und falsch. Du weißt jedoch mittlerweile im Laufe unserer Reise durch dieses Buch, dass, was ich mir über Jahre erarbeiten musste, es gibt kein richtig oder falsches Fühlen. Und das ist für mich ein schöner Auftakt, um mal zu gucken, ja, was ist mit den negativen Gefühlen? Und nachdem man jetzt also ein Stück weit vielleicht mal reflektiert hat, wie gehe ich mit meinem Fühlen um, wie fühle ich überhaupt, habe ich hier verschiedene negative Gefühle reingepackt. Und eins, was glaube ich ganz zentral ist, bei dir wahrscheinlich nochmal besonders, weil du es immer wieder angesprochen hast, die Angst.
Ja.
Und diese einzelnen Sektionen, die starten dann immer erstmal mit so einem kleinen Steckbrief, ja, dass man mal absteckt, was bedeutet Angst für mich? Und das würde ich gerne mit dir machen wollen. Vielleicht die erste Frage, kurz und knapp in deinen eigenen Worten, was bedeutet Angst für dich?
Totale Verunsicherung. Punkt.
Ja? Ja. So negativ. Punkt. Ja. Okay, ja, wir gehen weiter durch. Gucken wir gleich, was das für uns bedeutet. Jetzt gibt es so zwei Skalen, da kannst du dir vorstellen, setzt du ein Kreuzchen von 1 bis 10. Mhm. Die erste Skala ist, wie oft empfindest du Angst?
Da würde ich mich bei 3 einordnen.
Nicht mehr so oft. Mhm. Und dann die zweite Frage, wie oft würdest du gerne Angst empfinden?
Da würde ich dabei bleiben. Also ich empfinde das zurzeit als sehr gesund für mich.
Ah ja, okay, passt zusammen, weil da glaube ich, kann man sehr schön schnell erkennen, naja, habe ich vielleicht viel Angst und hätte gern weniger. Würde mich sehr interessieren, ob es jemanden gibt, der sagt, ich empfinde Angst total selten und würde sie gern öfter fühlen. Da hätte man jetzt vielleicht so einen Draufgänger vor Augen, der irgendwie auf Hochhäuser klettert und da fast runterfällt, aber ich weiß nicht genau, ob es so jemanden gibt. Okay, der nächste Punkt ist dann, wenn Angst eine Person wäre, welche Eigenschaften würden diese Person ausmachen? Du hast gerade schon Unsicherheit gesagt. Was gibt es noch für dich?
Ja, auch Wut, Aggressivität und Lautstärke.
Und gar keine positive Eigenschaft?
Nee. Ja, vielleicht so den Warnen, das Warnende.
Ja.
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 Also so eine Sirene vielleicht.
Eine Sicherheit, eine Warnung. Für mich ist mittlerweile so, dass ich sage, dass Angst, also ich mag keine Angst. Wer mag Angst? Es fühlt sich einfach unangenehm an.
Ja, aber bei dir auf der Skala 1 bis 10?
Ja, bei mir auf der Skala, wie oft empfinde ich Angst, würde ich sagen vielleicht 4, 5. Und wie oft würdest du gerne Angst empfinden, würde ich eher Richtung 3, 2 gehen. Mhm. 2, 3 so, weil diese Ängste, die ich eben auch genannt habe, das ist schon etwas, was mich umtreibt und irgendwie auch so diese Angst zu scheitern oder dass irgendwas schief geht, da wäre ich gerne noch ein bisschen gelassener. Und wenn ich mir jetzt eben diese Eigenschaften aufschreibe, könnte ich auch so Sachen nennen wie du, aber was bei mir definitiv auch darauf stehen würde, jetzt muss ich gucken, ob ich das richtige Wort finde, das wäre so, dass die Angst auch eine Richtung weist. Weil in dem Moment, wo ich eine Angst spüre, signalisiert mir ja mein Organismus, das bedeutet dir etwas, das ist wichtig für dich. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also, dass du nicht einfach nur sagst, das ist jetzt überwältigend und das tut weh und das signalisiert mir vielleicht, pass mal auf und will mich warnen, sondern das zeigt mir auch, ey, das ist dir nicht egal.
Ja,
vielleicht
ja.
ist es das noch mhm. mehr. Und das finde ich eigentlich oft bei den negativen Emotionen, dass sie mir zeigen, das ist dir wichtig, sonst würdest du nicht so extrem reagieren.
Ja.
Und das ist etwas, okay, was ich zum Beispiel sehr wertschätze an meiner Angst.
Ja.
Weil ich denke, das weist mich auf etwas hin, was mich tief im Kern umtreibt, vielleicht verunsichert, vielleicht mit einer Wut verbunden ist, vielleicht mit allem Negativen, was du gerade genannt hast. Aber wo ich auch so denke, es gehört vielleicht auch zum Besserfühlen dazu, dass ich erkenne, naja, da steckt auch ein Hinweis drin. Und ich erlebe das so oft, also das habe ich immer wieder, dass mir Leute berichten, ja, dann drücke ich weg, dann beriesel ich mich, dann lenke ich mich ab, dann bügel ich das weg, statt zuzulassen, statt hinzuhören. Und die negativen Gefühle wollen was von dir. Das wäre bei mir ein Punkt, der bei der Angst auch dabei stehen müsste.
Ja, das hast du ja hier immer wieder betont, dass eben auch jedes Gefühl, ob es positiv oder negativ empfunden ist, auf jeden Fall eine Funktion hat.
Total,
ja.
Total. Und die abschließende Frage, ich überspringe jetzt ein paar. Welchen Rat gibst du einem guten Freund, der große Angst vor einer Präsentation hat? Also er muss irgendwie eine Präsentation in einer Firma halten. Was ist dein Ratschlag an dem?
Da wurde ich natürlich schon oft gefragt, so mein Ratschlag, wenn man vor einer Menschenmenge sprechen muss. Ja, sich einfach vorzustellen oder einfach zu realisieren, dass da eigentlich nur wenige sitzen, die wirklich was bedeuten in dem Moment. Das war immer mein Ratschlag. Ich weiß nicht, ob der geholfen hat.
Bitte mal einmal erklären. Ich weiß nicht, ob ich den schon packe.
Du kommst auf eine Bühne, da sitzen 500 Leute und da sitzen ja nicht 500 Leute, die dir sehr wichtig sind.
Ach so. Ah, okay.
Und okay. Wahrscheinlich nicht mal 2%. Und von daher kann man da ganz gelassen bleiben. Weil die dir wichtig sind, die sind dir wahrscheinlich noch gewogen. Und der Rest ist dann auch nicht so wichtig in dem Moment.
Ja, okay.
Dass man es mehr für sich macht, dass man so die Sicht mehr auf sich richtet, ne? Und vielleicht sogar einen Spaß daran entwickelt.
Verstehe ich. So schwer das fällt, das muss man vielleicht noch dazu sagen.
Ja.
Das ist vor allem, wenn man das erste Mal vor 500 Leuten steht, ich kann es.
Ja, aber dein altes Programm,
ja.
Was sehr saß wie aus dem FF, du wusstest, wo jeder Lacher ist, du wusstest, wo jedes Staunen sitzt, wo die Nachdenklichkeit ist. Ab so einem gewissen Punkt entwickelt man ja einen Spaß daran, weil man das Instrument, das man da gerade spielt, auch beherrscht.
Mhm.
Mhm. Und da muss man hinkommen. Ne? Also eine gute Vorbereitung gehört sich ja dazu.
gehört auch dazu, aber dass ich dann wirklich mir sagen kann, boah, da sind jetzt nur ein paar, die mir was bedeuten. Ich bin noch jedes Mal ziemlich aufgeregt. Gehen wir von der Angst vielleicht weiter zur Wut. Auch ein unglaublich negatives Gefühl und eins, wo, glaube ich, viele sich vor Fürchten oder Schwierigkeiten haben, damit umzugehen. Gerade in diesen Tagen, wo ich den Eindruck habe, die Fronten sind auch so verhärtet und viele Menschen schleppen eine unglaubliche Wut mit sich rum im großen Ganzen. Und ich habe oft den Eindruck, das steckt dann auch das Zwischenmenschliche auf meiner kleinen alltäglichen Bühne an. Ne? Wir haben letztens hier über die Katar-WM gesprochen, hast ja wirklich das Gefühl, die dreht ja alle nur noch am Zeiger. Und über Klimakleber und so weiter. Das ist einfach eine tierische Wut. Und ich habe oft das Gefühl, das wirkt auch in unsere eigenen Alltage hinein. Und dann gibt es den Punkt hier in diesem Buch, das ist dann die unterdrückte Wut. Das ist eine Seite mal vielleicht als Beispiel, wie so eine Seite dann aussieht. Die ist jetzt mit in der Mitte mit so einer Kugel, die zur Hälfte in dem Wasser schwimmt. Und dann gehört dazu folgender kleiner Text. Das sind immer so kleine Texte, dass ich kurz verstehe, worum geht's. Übrigens immer mit Quellenangaben, dass man sieht, dass das wissenschaftlich fundiert ist und dann kleine Fragen.
Ja, das fand ich auch richtig gut jetzt an dem Arbeitsbuch, dass da eben diese Quellenangaben sind. Das predigst du hier immer.
Ja, also und ohne wäre es nicht. Ohne mache ich es nicht.
Ja, ich weiß.
Es ist nervig, aber es ist mir wichtig.
Nein, und dann, da können wir, glaube ich, alle folgen, wenn du dann das in deinem eigenen Buch eben auch so angehst. Und das fand ich sehr überzeugend.
Ja, und da wäre jetzt zum Beispiel Folgendes aus der Wissenschaft abgeleitet, als kleiner Text. Oft unterdrücken wir unsere Wut, weil die Gesellschaft sie nicht akzeptiert. Das ist für unsere Psyche jedoch eine Katastrophe. In einem Experiment der Stanford University sollten Probandinnen ihre Emotionen beispielsweise in einem Gespräch aktiv unterdrücken. So, für alle, die es jetzt nicht vor Augen haben, hier kommt jetzt dieses kleine Q, die Quellenangabe. Und das sorgte durchweg für Stress. Ich nutze für solche unterdrückten Emotionen gerne das Bild eines Wasserballs, den man unter Wasser ausdrücken will. Das geht schwer und wenn er dann doch an die Oberfläche ploppt, ja, dann mit mehr Kraft als zuvor. Damit das nicht passiert, schauen wir uns an, welche Wut du unter Wasser drückst. Und da habe ich jetzt eben zwei Sektionen.
Schönes Bild.
Einmal Wut, die ich offen auslebe.
Ja.
Und dann in dem anderen Teil dieser Seite Wut, die ich unterdrücke. Hast du da für dich was parat, wo du sagen würdest, da lebst du Wut offen aus und vielleicht unter der Wasseroberfläche eher mit dem Druck des Wasserballs eine Wut, wo du sagst, die drückst du weg?
Kann ich so schnell tatsächlich nicht beantworten. Also wäre jetzt,
ah ja,
ist jetzt eine Frage, die ich mitnehme und vielleicht mal zwei Tage mit mir rumtrage. Aber könnte ich so schnell nicht beantworten, nein.
Das ist, glaube ich, eh ein ganz guter Punkt. Wir gehen ja jetzt hier durch verschiedene Punkte zügig durch, um mal einen Eindruck zu geben und hoffentlich auch schon eine ganze Reihe von praktischen Impulsen auch für unseren Werkzeugkoffer hier im Podcast an die Hand zu geben. Aber ich finde das auch legitim, dass man sich für so eine Frage zum Beispiel wirklich mal Zeit nimmt. Auch wenn das am Ende zwei Sätze sind, welche Wut lebst du offen aus und welche Wut unterdrückst du? Das ist ja schon etwas, was vielleicht nicht einfach aus der Hüfte zu beantworten ist.
Ja, manchmal braucht man ja tatsächlich Hilfe auch für so eine Antwort. Und naja, für meine Wut und die Aggression, die ich immer in mir hatte, habe ich ja auch eine Gesprächstherapie gebraucht. Und dann war mir einiges auch klarer. Aber ich könnte jetzt nicht schnell darauf antworten.
Völlig okay. Ja, gut. Gehen wir vielleicht weiter. Nachdem wir uns den negativen Gefühlen gewidmet haben, kommen wir jetzt schon langsam zum Ende für die heutige Folge. Auch soll ja erstmal nur einen Einblick geben. Und zwar zum Teil richtig gut fühlen. Denn das ist eben dann der Punkt, der auch oft übersehen wird. Die positiven Gefühle sind jetzt auch nichts, was man mal eben aus dem Ärmel schüttelt und was immer und einfach und gut funktioniert. Und ein Thema, was da nicht fehlen darf, wir haben es ja hier auch immer wieder beleuchtet, ist die Liebe. Das startet wieder mit so einem kleinen Steckbrief. Weißt du, wann du das letzte Mal wirklich Liebe empfunden hast?
Ja, das weiß ich.
Also gibt es da einen Moment?
Das weiß ich ganz genau.
Man ist ganz vorne im Buch steht übrigens, dass man das nur für sich selber ausfüllt und dass, wenn es jemand findet, man das bitte privat einfach zulässt und das zurückgibt. willst du es teilen oder ist es zu privat?
Ich sage mal allgemein, ich bin in einer sehr liebevollen Beziehung. Und wenn dann eine Frage kommt, wann hast du zum letzten Mal Liebe empfunden, dann kann man da an ganz vielen Stellen sofort sehr positiv antworten. Da kann sich, glaube ich, jetzt jeder was drunter vorstellen, oder?
Da kann sich jeder was drunter vorstellen. Wie wichtig ist die Liebe für dich? Von gar nicht wichtig bis sehr wichtig? Ihr könnt jetzt wieder ein Kreuzchen setzen im Kopf.
Da habe ich was gelernt für mich. Das eben so richtig befriedigend und auch tiefe Liebe man leichter empfinden kann, wenn man auch bei sich ist. Ne? Und das ist für mich miteinander verwoben. Ja. Das heißt, ich muss bei mir sein und ich muss mir teilweise auch selbst genügen, um die Liebe zu jemand anderen auch rein zu empfinden. Und das wird gerne auch von Paartherapeuten gesagt, dass man, wenn man wirklich in einer liebevollen Partnerschaft sein will, eben auch sich selber lieben muss. Und man kann, glaube ich, das eine nicht vom anderen trennen. Das klingt vielleicht egoistisch, aber.
Ja, ich bin da ja immer.
Ja.
Ja, wir haben das, meine ich, zumindest im Hinterkopf zu haben, schon mal thematisiert, dass dieses Wort sich selbst lieben.
Ja,
ist jetzt eine persönliche Sache.
Terminus ein.
Sich selbst mögen?
Ja,
reicht das nicht?
Nehme ich sofort. Bei sich sein ist auch okay.
Ja.
Aber eben auch mal alleine sein zu können und nicht den anderen vermeintlich liebt, weil der einen permanent auflädt.
Ja, okay. Okay.
Ja.
Also dass es nicht einfach so ein Tausch ist. Hey, ich liebe dich,
Selbstliebe weil du mich jetzt du hast recht, Selbstliebe klingt nicht gut. Aber bei sich sein, da kann ich mich gut drauf einlassen. Und sich auch selber zu mögen, ja.
Dann ist ja vielleicht die nächste Frage auch zu intim, was ich gut verstehen könnte für vor einem Mikrofon, aber wir können sie skippen. Ich wollte sie dir nur stellen, weil ich gespannt bin, was du sagst. Das sind auch zwei, die zusammengehören. Was fiel dir in der Vergangenheit in deinen Beziehungen schwer? Und hast du darüber in deiner aktuellen Beziehung schon mit der anderen Person gesprochen?
So, tja, das kann ich so nicht beantworten. Ich drüber gesprochen okay. schon oft. Natürlich, das wäre ja auch absurd, nicht darüber zu sprechen.
Moment, nee, das sagst du so. Nee, sorry, da muss ich einhaken, weil ich habe viele Leute in meinem Umfeld, wo ich es fragt einen ja keiner. Aber als Freund weiß man, hat man ja das Gefühl, man weiß doch irgendwie was und man weiß was über seinen Freund. Und dann denkst du, ja, da ist echt schon einiges schiefgelaufen in deinen alten Beziehungen. Und man weiß ja auch über, man denkt es vielleicht auch bei sich selber. Und die sprechen dann nicht darüber. Und ich denke, hä? Man will doch daraus auch vielleicht was lernen und oder nicht?
Unbedingt.
Aber ich kenne viele, die es nicht machen. Also, dass du jetzt sagst, das wäre selbstverständlich, darüber dann in der aktuellen Beziehung zu sprechen, was in der letzten Beziehung schiefgelaufen ist.
Das ist aber ein Riesenfehler.
Das unter den Teppich kehren.
Das ist ein Fehler. Riesenfehler, weil du läufst dann ja wieder irgendwann zu diesem Punkt, wo du schon warst. Das also würde ich dringend empfehlen. Also das gehört ja zu einer der drei oder vier Hauptsäulen einer glücklichen Liebe. Dass man über alles spricht. Und gerade solche Sachen muss man auch drüber sprechen. Und dazu gehört auch bestimmt, dass man sagt, oh, an der und der Stelle habe ich echt Scheiße gebaut, da habe ich falsch verhalten, da sehe ich jetzt mal zu, dass es besser läuft. Also das offen auszusprechen, das befreit einen doch schon, wenn man es nur hört, oder?
Finde ich auch. Und ich finde auch nicht, dass man, also ich erlebe das immer mal wieder, dass dann so, da wird dann so diese Decke des Schweigens drüber gelegt, weil man denkt, ja, das gehört sich jetzt nicht und die alte Geschichte, die muss ich komplett vergessen, weil ich will ja signalisieren, dass ich jetzt in der neuen drin bin. Und das finde ich so fatal, weil das lebst du mir immer wieder vor, dieses ich entwickle mich weiter und wenn es vielleicht bei jemandem, wie jetzt in meinem Fall, nicht eine Heilung ist, gucke ich mir trotzdem gerne bei dir ab, dass ich schon den Eindruck habe, okay, man reift ein Stück weit und man entwickelt sich tatsächlich in dem, was man so tut und wie man auch mit anderen umgeht.
Ja.
Und dann zu sagen, diesen Erfahrungsschatz aus dem letzten Mal, selbst wenn das total beschissen gelaufen ist, gerade dann ist er vielleicht noch viel größer,
ja.
Den lass doch jetzt nicht im See liegen. Den nutze ich doch
genau,
jetzt.
Genau.
Und da muss ich über meinen Schatten springen und da muss ich ja jetzt nicht erzählen, wie schön das damals war, als wir zusammen, keine Ahnung, Herr der Ringe 2 im Kino geguckt haben und sich plötzlich unsere Hände in den Popcorn-Jumbo-Pot getroffen haben und wir uns danach innig geküsst haben. Sowas kann man ja von mir aus aussparen, wenn man da jetzt nicht die Befindlichkeiten wecken will, sondern man kann vielleicht sagen, ey, ich habe damals gemerkt, ich hab mich in dem und dem falsch verhalten.
Ja, genau.
Man kann auch, finde ich, auch immer den Spieß umdrehen. Ich habe mich von dem und dem, dieser anderen Person, verletzt gefühlt. Und das jemand anderem mitzugeben, jetzt muss ja nicht beim ersten oder achten Date sein, aber vielleicht irgendwann mal, das finde ich total wichtig.
Ja, und ist auch verbindend, wenn man sowas offen anspricht, zugibt. Und vielleicht hat der andere ja auch so Momente, wo er sagt, ja, ich habe auch an einigen Stellen so richtig daneben gelegen. Sowas verbindet doch auch, oder nicht?
Finde ich schon.
Ja.
Finde ich schon. Und ich denke oft, du wirst ja schon geprägt von den Erfahrungen, die du machst. Dieses Fühlen in deinem Kopf, dieser Versuch, mit deinen Gefühlen umzugehen, das kommt ja nicht von irgendwo, das findet nicht im luftleeren Raum statt. Und dann heißt es schnell ja, die Prägung, die ist ja in der Kindheit, ja, an vielen und zentralen Stellen, definitiv, aber auch danach prägen dich Erfahrungen. Und da muss ich dir ehrlich sagen, wir haben da mir vor einiger Zeit mal drüber gesprochen, dass mich da schon Sachen geprägt haben, wo ich mittlerweile sagen würde, wenn ich die außen vor lassen würde oder wenn ich die jemandem, der mir wichtig ist, gegenüber geheim hielte, man könnte mich, glaube ich, gar nicht verstehen.
Ich
könnte mich selber dann nicht verstehen.
Dein Gegenüber muss dich ja verstehen. Und wenn du da Teile unbeleuchtet lässt, dann gibst du dem anderen ja auch gar keine Chance, das zu verstehen. Das ist es, glaube ich.
Und das hast du mal so schön über Freundschaft gesagt. Und das ist jetzt auch vielleicht relativ intim für mich, aber so in den Momenten, wo ich so, wenn ich mir meine innigsten Beziehungen angucke, dann merke ich schon dieses, was du mal genannt hast, die Hosen mal runterlassen und mal wirklich sagen, was ist und mal wirklich auch Wunden zeigen und Verletzlichkeiten zeigen. Das zu tun, gar nicht, um dann irgendwie Fishing for Compliment mäßig zu hören, ah toll, dass du da so ehrlich bist, darum geht's nicht, sondern tatsächlich jemand anderem zu helfen, einen zu verstehen. Das ist key aus meiner Sicht, ganz zentral.
Ja.
So unangenehm das sein kann.
Ja, genau. Gerade für jemanden wie mich.
Aber.
Ist ja auch Stärke, zu sagen, da und da habe ich wirklich, wirklich Scheiße gebaut. Und das sehe ich heute anders.
Ja, oder da und da wurde ich wirklich scheiße behandelt und ich weiß für mich, das war ein Schmerz, der hat mir viel beigebracht und den würde ich gerne in Zukunft vermeiden. Wenn du das weißt, dass da eine Wunde bei mir existiert, wäre ich dir doppelt dankbar, wenn die nicht wieder aufgerissen wird. Viel wert.
Ja.
Ich würde gerne auf die Zielgerade und nochmal einmal die Sarah Schnitker, diese texanische Professorin, zu Wort kommen lassen beim Thema Geduld. Denn die sagt mit ihrer Arbeit, ja, so aus psychologischer Sicht findet sie wichtig, drei Arten von Geduld zu unterscheiden. Und die habe ich hier in so drei Kreisen aufgemacht, wo man dann mal eintragen kann, was bedeutet das jeweils für dich selber?
Ja.
Nämlich die alltägliche Geduld. Ja. Das wäre sowas wie, du stehst im Supermarkt an der Kasse, es geht nicht vorwärts. Mhm. Dann Geduld in Krisen. Ne, du merkst, du bist krank, wie ich es letztens hatte, und musst jetzt mal drei Wochen irgendwie kürzer treten. Mhm. Und, finde ich, einen ganz wichtigen Punkt wird oft übersehen, zwischenmenschliche Geduld. Weil die Oma, mit der du Zeit verbringen möchtest, weil es deine Oma ist, die kann vielleicht nicht mehr so schnell, mit der musst du geduldig sein. Das weiß ich noch bei meinen Großeltern, wie langsam die alles gemacht haben. Und ich dachte manchmal, ich werde verrückt, aber gleichzeitig, wenn ich mit denen Zeit verbringe, dann brauche ich zwischenmenschliche Geduld. Und umgekehrt mit Kindern, von denen du vielleicht zu viel erwartest und dann nicht dankbar bist oder stolz, dass dein Kind jetzt schon seine Jacke selber zumachen kann, sondern du denkst, komm aus der Pötte, wir wollen los.
Du Idiot.
Das sind drei Säulen. Du Idiot. Wir geben dich gleich zur Adoption frei. Ja. Und dann habe ich gedacht, was mir da fehlt in dieser Aufzählung, ist eine weitere Säule, der ich dann nochmal eine Sektion gewidmet habe, und zwar die Selbstgeduld.
Ja, okay.
Die Selbstgeduld.
Ja, ja.
Also, dass ich mit mir selber geduldig bin. Und ich habe dazu dann geschrieben, dass, wenn es um uns selbst geht, wir oft Perfektion verlangen. Wir bringen uns selbst nicht das gleiche Verständnis und die gleiche Gnade entgegen wie anderen.
Ja.
Und ich denke, es ist wichtig, die Auslöser zu erkennen, die uns dazu bringen, die Geduld mit uns selbst zu verlieren. Diese Auslöser können dazu führen, dass wir unsere Ziele aufgeben, weil wir auf diese Stimme, diese kritische Stimme in unserem Kopf hören.
Ja.
Kennst du das für dich, diese Stimme, die dir sagt, ich bin nicht gut genug?
Ja. Das, ich glaube, das ging mit mir los, dieses Gefühl. So richtig.
Du hast es auf die Welt gebracht.
Da hat der liebe Gott gesagt,
mich schreit die auch oft genug an.
Jetzt zeigen wir mal, was geht. Ich habe nicht zu genügen. Das klingt wie die Speisekarte meines Lebens. Und zwar mindestens bis zum Dessert.
Dann würdest du jetzt hier ein Kreuzchen bei Ja setzen, und zwar mit einem dicken Edding. Dann gibt es die Zusatzfrage, was sagt die konkret, diese Stimme? Kannst du das benennen?
Ach, es gab, also permanent ist diese Stimme noch da, nicht mehr so laut wie früher, Gott sei Dank, aber der Startpunkt, da hat sie mich halt von morgens bis abends angeschrien. Das ging so weit, ich war in einer tollen Beziehung, dass ich, als ich noch Musiker war, kam ich oft spät nach Hause, und da konnte ich mir immer gar nicht vorstellen, dass meine Freundin noch da ist, weil ich fühlte mich gar nicht wert genug. Und dann, wir hatten so über zwei Etagen, und dann bin ich immer schnell nach oben gerannt, habe geguckt, ob die da noch am Bett liegt. Das führte irgendwann dazu, dass, wenn ich unten reinkam, nachts um drei, sie von oben rief, ich bin noch da, brauchst nicht raufrennen.
So, fast schon wieder süß.
Ja, da konnten wir auch zusammen gut drüber lachen. Und das war ja auch so ein Ding, ne? Das haben wir natürlich irgendwann oft offen besprochen, so oft und offen. Und das führt natürlich auch zu mehr Verständnis und dann eben zu dem Ruf, bin noch da. Ein Beispiel.
Ich finde, ja, ist ein Beispiel. Und ich finde, das hat deswegen was mit dieser Selbstgeduld zu tun, weil diese negativen Selbstgespräche, diese Imperative vom inneren Kritiker, die können ein Ziel zum Scheitern bringen, bevor man überhaupt angefangen hat. Und ich finde, dass man sich deswegen mal fragen sollte, bevor ich in der Geduld mit mir selber scheitere, wo bin ich ungeduldig mit mir?
Ja.
Und da merke ich dann wirklich oft, dass ich so denke, ja, da stehst du noch nicht und das musst du erreichen.
Ja, okay,
und wieso stehst du da noch nicht?
Das, ne? Hast du und, stark, glaube ich. Ne?
Das habe ich stark.
Ja.
Das habe ich stark.
Leidest du darunter?
Ich würde jetzt gerne sagen, nein, aber manchmal merke ich, also ich habe in letzter Zeit immer mal wieder darüber nachgedacht, sollte ich mal in eine Therapie gehen, im Sinne von mit einem Therapeuten, mit einer Therapeutin sprechen, weil ich,
ja,
keine Ahnung, und das jetzt all die Unsicherheit, die wahrscheinlich Millionen umtreibt,
ja,
nicht ganz sicher bin, hätte ich jetzt eine Diagnose, was würdest du mir jetzt diagnostizieren? Also wäre ich ziemlich sicher, dass ich in keine dieser Diagnosen reinfalle, weil ich jetzt keine Angststörung habe, keine Depression, keine Panikattacken, keine Essstörung und so weiter. Und trotzdem gibt es Momente, wo ich wirklich für mich merke, shit, da würdest du gerne was verändern. Und ich habe in meinem Umfeld Leute, die sprechen mit, so wie du zum Beispiel, die machen sowas dann einfach. Die gehen dahin und gehen das mal an Und berichten ja nachher von tollen Veränderungen. Und oft denke ich dann, ja, ja. Ich sage, ich gebe das den Leuten ja selber mit an die Hand und mach da, versuch da die Schamgrenze runterzubringen und versuch Leute dazu zu ermutigen, lieber einmal zu viel mal mit jemandem von außen drauf zu gucken, als einmal zu wenig.
Aber Leon, das zeigt doch
so. So sehr man das sagt, so sehr fällt mir das selber schwer.
Aber das zeigt doch schon, es muss nicht immer das große Leid da sein.
Nee, unbedingt.
Manchmal kann man ja so kleine Sachen, mit denen man sich nicht wohlfühlt, auch bearbeiten. Ja.
Ja, und das wäre nämlich ein schöner Satz, den du gerade sagst. Damit fühle ich mich nicht ganz wohl und ich denke dann oft, hör mal, genau dieser Punkt, sei doch da gelassener und sei doch da geduldiger und irgendwann wirst du irgendwo stehen. Das wäre schön. Und ich habe halt immer wieder, und das merkst du vielleicht auch, es ist ja eben genau nicht der Anspruch von mir zu sagen, ich komme jetzt hier mit der großen Weisheitskeule und kann dir alle deine Fragen beantworten. Und das ist eben das, was, jetzt könnte ich mich wieder aufregen, ich eben dann oft beim Coaching so kritisieren möchte, dass du dann sagst, ja, ich habe jetzt hier die absolute Lösung für dich. Da ist mein Ansatz ganz anders. Und dass ich eben denke, mit all den Fragen, ist ja ein Stück weit auch meine Reise, dieses Buch, mit all den Fragen und all dem, was mich umtreibt, gehe ich ja selber da durch. Und es gibt schon so Punkte, wo ich dann denke, das hilft mir. Und da habe ich das immer in so kleinen Tools zusammengesammelt. Und das sind vielleicht Kleinigkeiten, die Leuten auch unterschiedlich stark helfen können. Aber dieses Wörtchen noch, ne, dass du manchmal, wenn es um Geduld geht, dir auch zugestehst, ja, ich habe es gerade eben schon gesagt, da stehe ich noch
ja,
nicht.
Ja, genau.
Und dieses noch kann doch dann bedeuten, ja, da machst du dir einen Druck draus, weil da will ich jetzt unbedingt und möglichst schnell hin. Das kann aber auch heißen, hey, irgendwann stehe ich da. Und wenn du diesen letzten Satz noch einbaust, und das sage ich mir oft genug, irgendwann stehe ich da vielleicht aber auch nicht. Und das wäre dann auch okay. Weil das, wie du jetzt hier bisher so durch dein Leben gehst, damit kommst du auch eigentlich gut zurecht. Das wär, finde ich, ein sehr viel selbstgeduldigeres Mindset.
Ja, und Kinder sagen ja oft, das kann ich noch nicht. Ne? Und irgendwann verlieren wir dieses noch und sagen, das kann ich nicht. Ja. Und wir sollten uns alle ermutigen, dieses noch immer weiter zu verwenden. Weil Menschsein heißt schön. Entwicklung. Und die ist nie abgeschlossen. Und deswegen beeindrucken mich Leute, das habe ich ja hier schon oft gesagt, die alt sind, über 80 und sich immer noch weiterentwickeln wollen. Das beeindruckt mich.
Ja. Ja. Ja, schön. Schön. Und vielleicht hat das letzte Wort hierzu die Professorin, die nämlich sagt, dass der häufigste Fehler, den Menschen machen, wenn es um Geduld geht, der Glaube ist, dass sie sich aus reinem Willen geduldiger machen können. Ja. Und dann schreibe ich, wenn man das denkt, dann warnt eben diese Professorin, dass man sich Steine in den Weg legt.
Ja.
Genauso wie ein Marathonläufer, der nicht gleich am ersten Tag einen Marathon läuft, sollten wir Menschen, die sich ernsthaft um mehr Geduld, vielleicht auch mit sich selber bemühen, keine sofortigen Ergebnisse erwarten. Und ich finde, das gilt mit nahezu allen Bereichen, wo ich mich emotional vielleicht anders aufstellen möchte. Wir wollen oft viel zu viel von uns in viel zu kurzer Zeit. Und man müsste sich vielleicht auch zugestehen, hey, da hat noch nie jemand auf dem Sofa gesessen und sich aus irgendwas rausgefühlt oder rausgedacht, sondern du musst irgendwie ins Handeln kommen. Dein Hirn braucht eine Chance, um umzulernen. Ne? Natürlich darfst du dich mit dir auseinandersetzen und darfst hinterfragen und reflektieren. Aber das war mir eben auch ganz wichtig, dass man wirklich konkrete Handlungsimpulse halt auch hat in diesem Buch. Und deswegen ist auch der letzte Teil dann so eine Art 30-tägiges Journaling, wo du dich mal selber beobachtest und begleitest und dass man in diesem Buch auch ganz viele Kleinigkeiten so für sich festlegt, die man in den nächsten Wochen mal tatsächlich dann praktisch in seinem Leben, in seinem Alltag ausprobiert. Weil sonst bleibst du in dem, wie du da so bist und wie du da so durchs Leben gehst. Und ja, das war jetzt ein Eindruck von dem, was hier vor mir liegt. Ich bin vor allem deswegen da jetzt wirklich mal vielleicht gerade selbst geduldig und setze mich hin und genieße die Freude, dieses Buch in der Hand zu haben, weil es einfach auch sehr, sehr, nicht nur sehr, sehr viel Arbeit war, sondern weil es mir gestalterisch so gut gefällt. Das ist in so einem Leinen vorne mit so einer goldenen Prägung drauf und in jeder Seite stecken viele Gedanken und steckt viel Liebe hoffentlich fürs Detail, was man auch erkennt, wenn man das Buch nicht selber gemacht hat. Und ja, Atze, das wollte ich dir mit an die Hand geben. Ich hoffe, du hast was draus mitgenommen. Es ist als Werkzeugkoffer gedacht und ein Teil davon kann man im Podcast machen.
Ja.
Vieles muss man aber, glaube ich, auch einfach sich dann selber mal mit Zeit und Ruhe an die Hand nehmen, indem man diese Folge hier nochmal hört. Und jetzt kommt der Punkt, ich hatte ja gesagt, holt euch das Buch nicht sofort, indem man sich dieses Buch holt. Klar kann es jetzt in den Buchladen gehen, das finde ich immer schöner als online zu bestellen bei den lieben Freunden von Jeff Bezos.
Ich habe doch, weiß Gott, Besseres zu tun als jetzt hier. Vor allen Dingen, wo wir gerade über Geduld gesprochen haben. Da kam der Komiker ja, dann doch nochmal durch.
Das ist gut, dass er das gerade zum Schluss. Aber wenn du dich ein kleines bisschen gedulden würdest, wir haben mein Team und ich, wir haben eine sehr, sehr schöne Schachtel gestaltet. Und da kommt dieses Buch rein. Ich würde dir vorne noch einen kleinen Gruß reinschreiben und das signieren. Ich mag es sehr gerne, wenn ein Buch signiert ist. Und dann kriegst du, wenn du möchtest, also das kriegst du dazu, wenn du dieses Ganze bestellst, kriegst du so einen sehr, sehr coolen Beutel, der dazu passt, der pre-recycled ist, wusste ich auch noch nicht. Da werden Stoffreste verarbeitet, die sonst einfach quasi Müll landen, wenn ich es richtig verstanden habe. Dann haben wir eine ganze Reihe von, ja, so Kleinigkeiten, die man noch dazu bekommt. Das kann man sich aber in Ruhe mal angucken. Und ich dachte, wer darauf Bock hat, der holt sich das da. Und das wäre dann auf wemind.de. Die Seite haben wir euch schon mal empfohlen. We mit WE und dann mind mit Y.de. Und wir haben jetzt am Anfang, weil wir, da sind zum Teil auch, ist da auch was drin, wovon wir nicht viel bekommen konnten. Ich will noch nicht alles verraten. Haben wir nur ziemlich wenige von diesen Paketen packen können. Also wer da Bock drauf hat, müsste wahrscheinlich relativ schnell sein. Alle anderen können sich dann ja in Anführungsstrichen nur noch das Buch irgendwo holen. Aber für unsere kleine Community, danke für euer Abo. Ihr habt diese Sonderfolge damit heute wahrscheinlich sofort oder als erste mitgehört. Und vielen, vielen Dank, dass über 3 Millionen Abos, man kann es immer noch nicht packen, mit uns zusammen besser fühlen. Ist das ein Schlusswort für dich?
Auf jeden Fall. Mir kommt, du hast Workbook gesagt, ich habe Arbeitsbuch gesagt, was ja im weitesten Sinne dasselbe meint. So nach 2 Bier würde ich dieses Buch den Reiseführer zum Besserfühlen nennen.
So, das ist okay. Ja. Das können wir auch direkt so nennen. Ich nenne es lieber Workbook, weil ich finde, Arbeitsbuch klingt so nach Arbeit und das ist es nicht. Ich glaube, es ist eine gute Zeit, wenn man das durchblättert. Ja.
Naja, genug der Arbeit, Atze, Zeit
für Work. Zeit für es gab letztens wieder so einen geilen El Hotzo-Tweet. Hat er gesagt, das Wort Work-Life-Balance wäre so scheiße, weil es impliziert, dass es jemals zu viel Life gab.
Ja, und darüber bin ich auch gestolpert. Da musste ich auch sehr, sehr schmunzeln. Super.
So geil. Ja. So geil schon wieder. Da sind wir durch. Ja. Ich bin sehr froh, dass wir hier zusammen nochmal gefunden haben diese Woche für die kleine Sonderfolge. Und ich schicke dir auf jeden Fall so ein Buch dann nochmal für deine liebe Freundin zu. Und sage danke und bis bald.
Ja, Leon, bis bald. Ciao. Tschüss.
Tschüss.
Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.